Liebe Brüder und Schwestern, gestern Abend haben wir uns überwiegend im Alten Testament bewegt und heute Abend wechseln wir jetzt in das Neue Testament und ich möchte diesen Abschnitt lesen, der hier angegeben ist, 2. Korintherbrief, Kapitel 12. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, ein, wie ich doch meine, recht bekannter Abschnitt. Aber wollen wir neu darauf hören, unter der Überschrift in Höhen und Tiefen bewähren. Wir reden ja über das geistliche Leben jetzt an diesem Wochenende. Wir haben gestern im innersten Kreis begonnen, unsere Beziehung zu Gott, unsere Gemeinschaft mit ihm, unsere Verbindung mit ihm. Er ist und der Gott unseres Lebens, sagt der Psalmist. Er ist unser Herr. Wir können nicht ohne ihn leben, aber wir wollen eng mit ihm leben. Und jetzt hören wir, wie unser geistliches Leben auch durchgeschüttelt werden kann, wie wir in Höhen geraten können oder auch in Tiefen. Und ich weiß nicht, was gefährlicher für uns ist, die Höhen oder die Tiefen. Das müssen wir heute Abend selbst herausfinden. Wollen wir lesen. Paulus schreibt, gerühmt muss werden. Also ich habe Elberfelder Übersetzung. Gerühmt muss werden, würden wir sagen, manchmal muss man angeben, schreibt Paulus. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will oder würde, würde ich nicht töricht sein, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand nachher höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Und jetzt bitte genau achten auf Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Soweit diese sehr persönlichen Worte von Paulus. Schaut, die Situation war folgende. Paulus bekam Vorwürfe von den Korinthern, er sei gar kein richtiger Apostel. Und überhaupt habe er keine Geisteserlebnisse vorzuweisen. In Korinth rühmte man sich solcher Dinge, die standen da ganz hoch in Kurs. Mit Geisteserlebnisse meine ich Visionen, Eindrücke, Zungenrede. Zungenrede war ganz oben in Korinth. Das praktizierten sie ständig. Und Paulus, der war so nüchtern, der konnte gar keine spektakulären Dinge vorweisen. Und da schlossen sie fälschlicherweise, er sei gar kein richtiger Apostel. Denn bei den Korinthern, da waren solche Leute aufgetreten, Paulus nennt sie Superapostel, die hatten solche Sachen und Paulus schien gegen die richtig schwach oder klein oder unbedeutend. Und das war natürlich für Paulus nicht leicht, wenn man von den eigenen geistlichen Kindern in Frage gestellt wird oder sogar heruntergekanzelt wird. Das ist eine demütigende Erfahrung. Das muss man erstmal geistlich verkraften. Und nun muss Paulus sich verteidigen. Aber nicht sich, nicht seine Ehre. Das hätten wir gemacht. Wehe, bei uns kratzt jemand am Lack. Dann kann er aber was erleben, ja? Dann geben wir aber Gas. Wir verteidigen sehr gerne unsere eigene Ehre. Haben wir alle schon gemacht, ich auch. Aber Paulus, dem ging es nicht um seine eigene Ehre, sondern um seine apostolische Autorität. Er war ein echter Apostel Jesu Christi. Er hatte das Siegel des Apostelamtes. Er tat auch Zeichen eines Apostels, schreibt er hier noch im selben Kapitel später. Und trotzdem, er muss den Korinthern jetzt helfen, dass sie von dieser falschen Denkweise wegkommen. Und es ist sehr lehrreich, wie er das tut. Er erzählt ihnen jetzt im Nachgang von hohen Erlebnissen, wie er damit umgegangen ist, und anschließend von tiefen Erlebnissen. Und ich sage noch einmal, ich weiß nicht, was für unser geistliches Leben gefährlicher ist, die hohen oder die tiefen. Jeder von uns kennt auch Höhen und Tiefen im Glaubensleben. Bei keinem von uns werden die Höhen so hoch hinaufgehen wie bei Paulus. Aber zum Glück wird auch bei keinem von uns die Tiefen so tief hinabgehen wie bei Paulus. Aber Höhen und Tiefen, das kennt jeder Christ im Glaubensleben. Und nun beginnt er und sagt den Korinthern, ihr Korinther, bleibt mal ganz ruhig. Ihr stellt meine apostolische Autorität in Frage. Ich will euch mal etwas erzählen. Ihr sagt, ich hätte keine Geisteserlebnisse gehabt. Habt mal jetzt Acht auf das, was kommt. Und dann schreibt er, ich weiß von einem Menschen in Christus. Von wem spricht er? Unbedingt. Wir hätten das anders ausgedrückt. Wir hätten gesagt, wollt ihr mal hören, was ich erlebt habe? Und dann wäre es aber gekommen, ja? Und Paulus sagt, er will ja gar nicht davon reden. Er macht es ja nur notgedrungen, um die ruhmsüchtigen Korinther zu beschämen. Und er macht es ganz demütig. Er sagt, ich kenne einen Menschen in Christus, der wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel entrückt. Und ihr lieben Geschwister, wenn die Schrift eine Zeitangabe macht, das kommt nicht so oft vor, da dürfen wir nicht drüber hinweglesen. Da müssen wir stehen bleiben. Vor 14 Jahren, schaut, und ich bin dankbar, dass wir das hier so schön optisch auch mitverfolgen können. Paulus, das wissen wir ganz sicher, kam 50 nach Christus nach Korinth. Ist eines der wenigen Daten der neutestamentlichen Zeitgeschichte, die exakt feststehen. Und dann müssen wir uns in Erinnerung rufen, was Korinth war. Das war das St. Pauli des Altertums. Hamburg St. Pauli. Eine Hafenstadt. Und Hafenstädte, da schwimmt das ganze Strandgut der Gesellschaft an. Da kommen Trinker und Dirnen und Zuhälter und Drogensüchtige. Und aus dem Holz waren die Korinther geschnitzt. Das war ein Sündenbabel, die Stadt Korinth. Es gab eine Redewendung damals, wenn man ein besonders liederliches Leben beschreiben wollte, dann brauchte man keine langen Ausführungen machen, dann hat man nur gesagt, der oder die lebt korinthisch. Dann wusste jeder, was gemeint ist. Das war eine Redewendung, der lebt korinthisch. Und da kommt Paulus hin, in diese Sündenbabel und predigt das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und es gibt in diesem Universum keine größere Kraft als das Evangelium Jesu Christi. Die Atomkraft, die ist groß, aber die kann nur zerstören. Die Kraft des Evangeliums ist größer, die kann Leben schaffen. Da waren Menschen tot in ihren Sünden und Übertretungen. Und Paulus hisst die Kreuzesflagge. Und solche Menschen kommen zum Glauben. Das war eine Truppe, als dann eine Gemeinde entstanden war. Das war wirklich eine Truppe. Aber Paulus schreibt ja in seinem ersten Korintherbrief, nicht viele hohe und edle und kluge und weise hat Gott erwählt, sondern was verachtet ist vor der Welt. Und so eine Gemeinde entstand da in Korinth. Paulus blieb 1,5 Jahre, 18 Monate in der Stadt und zog dann weiter nach Ephesus, blieb aber mit den Korinthern auf brieflichem Wege in Verbindung. Sie schrieben ihm, stellten Fragen, er antwortete. Wir haben 2 Korintherbriefe in der Bibel. Ich will niemand irritieren, aber es gibt mindestens 4 Briefe, die Paulus geschrieben hat an die Korinther, denn es werden 2 weitere Briefe erwähnt hier in den beiden Briefen. Warum sind die nicht in der Bibel? Keine Angst, die waren nicht inspiriert. Es gibt noch mehr Briefe, die Paulus geschrieben hat. Er hat auch einen Brief nach Laodicea geschrieben. Haben wir auch nicht in der Bibel. Aber die inspirierten Schriften, die haben wir alle. Da hat unser Gott drüber gewacht. Also, er schreibt nach Korinth und schreibt ihnen hier den 2. Korintherbrief, entweder Ende 56 oder Anfang 57 nach Christus. Da sind sich die Gelehrten nicht ganz sicher. Aber in diesem Zeitraum schreibt er den 2. Brief und erwähnt hier vor 14 Jahren. Jetzt müssen wir 14 Jahre zurückrechnen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dann kommen wir ungefähr ins Jahr 42 oder meinetwegen 43 nach Christus. So, das bedeutet, lange bevor Paulus nach Korinth kam, hatte er dieses Erlebnis, wo er im 3. Himmel war. Und dann hält er sich 1,5 Jahre in Korinth auf und spricht darüber kein einziges Mal. Seht ihr, wie er mit diesem hohen Erlebnis umgegangen ist? Er hat die Klappe gehalten. Er hat darüber nicht geredet. Stellt euch das mal vor. Und dann müssen wir sofort fragen, warum denn nicht? Warum hat Paulus über seine Entrückung in den 3. Himmel nicht gesprochen? Warum hat er das nicht ausgeschlachtet? Er hätte doch einen Flyer machen können und Plakate und die überall aufhängen und verteilen. Da wären doch die Neugierigen, die Sensationslüsterinnen zusammengeströmt. Er hätte ein ganzes Amphitheater füllen können. Warum hat er das nicht gemacht? Das ist eine wichtige Frage. Schaut, jemand hat gesagt, also erstmal klären wir, worüber Paulus gepredigt hat. Nämlich nicht über solche Geisteserlebnisse. Das war ihm nicht wichtig. Keine Geisteserlebnisse, sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das war seine Botschaft. Und schaut mal bitte, Jesus Christus, das ist natürlich die Person Jesu Christi. Und den Gekreuzigten, das meint sein Werk, sein ganzes Erlösungswerk, seine Menschwerdung, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, die Geistausgießung an Pfingsten, das ist das gesamte Werk Jesu Christi. Das wird hier in den beiden Worten zusammengefasst, den Gekreuzigten. Er hätte auch schreiben können, den Auferstandenen, den Wiederkommenden, ja, das ist da alles mit inbegriffen. Jesus Christus, den Gekreuzigten, das war seine Botschaft. Und jemand hat gesagt, und es war der ehemalige Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Kurt Heimbucher, an den sich manche noch erinnern, der hat diesen Satz gesagt, Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, vom Spektakulären, sondern Vertrauen aufs Wort und Hängen am Heiland. Das ist Glauben. 90%, 95% unseres Glaubenslebens ist doch nicht spektakulär. Wir stehen morgens auf, wir gehen an die Arbeit, wir gehen in die Schule, in die Ausbildung, an unsere Rentnerpflichten. Ja, die Rentner, oh, das ist eine besondere Truppe. Ihr wisst ja, Rentner, das kommt von Rennen. Pensionäre, das ist anders, das kommt vom Pennen, ja. Also ich weiß nicht, was ihr seid, aber die Rentner, die rennen von morgens bis abends. Ich habe so einen gesehen heute. Und nun gut, auf jeden Fall, ihr seht, es ist unspektakulär, unser Christenleben. Wir werden noch nicht auf Schritt und Tritt übernatürliche Dinge erleben, dass ständig um uns herum alle Leute gesund werden und sich reihenweise die Leute bekehren. Das ist nicht das normale Christenleben. Wir machen unsere Pflichten und leben als Christen ganz unscheinbar. Aber wir vertrauen aufs Wort und wir hängen am Heiland. Ihr lieben Geschwister, wenn einer von uns nächste Woche ins Krankenhaus müsste, sei es nur zu einer unangenehmen Untersuchung oder gar zu einem Eingriff, zu einer OP. Ich sage euch, irgendwelche frommen Leute, die mal was Tolles erlebt haben, Sportler, Politiker, Schauspieler, Astronauten. Da gab es mal einen Astronauten, der war auf dem Mond und er hatte sich dann bekehrt, nicht auf dem Mond, sondern als er wieder zurück war. Und der wurde durch alle Gemeinden gereicht. Am Ende war er auch noch hier bei euch, dann trete ich jetzt wieder in Fettnäpfchen. Aber warum müssen wir immer so Prominente vorführen? Wollen wir damit der Welt zeigen, schaut mal, wir sind gar nicht die Schlusslichter des Mittelalters, wir sind gar nicht alle so Deppen, wir haben solche Kanonen in unseren Reihen. Oder warum machen wir das? Wir brauchen doch nicht irgendwelche Prominenten dauernd da präsentieren. Brauchen wir nicht. Und Paulus, der hat das nicht gemacht, der hat nicht mit irgendetwas Schreienden, Aufsehenerregenden, Spektakulären versucht, die Leute zu erreichen. Wenn man sie nämlich mal mit solchen Ködern lockt, dann wollen sie auch weiterhin solche Sachen haben. Die kriegst du dann nicht mehr an das schlichte Wort, dass sie das Wort lesen, ihre Wurzeln ins Wort senken. Ich sag nochmal, wenn einer von uns ins Krankenhaus muss nächste Woche, was hoffentlich nicht passiert, aber selbst wenn, helfen wird uns, ob wir unsere Wurzeln im Wort gesenkt haben und ob wir an unserem Herrn Jesus hängen. Er wird mit uns gehen, auch an ein offenes Grab. Er wird mit uns gehen, auch zu unangenehmen Behördengängen. Er wird mit uns gehen zu den schweren Wegen, die wir haben. Das ist Glaube, nicht irgendwas Außerordentliches. Und Paulus, der wusste das und er hat dieses hohe Erlebnis gar nicht den Korinthern gepredigt und ausgeschlachtet. Der wusste, da kommen sie auf einen falschen Pfad. Aber jetzt, wo sie behaupten, du hast keine Geisteserlebnisse, du bist gar kein richtiger Apostel, jetzt hat er es ihnen geschrieben, um ihnen den Mund zu stopfen. Das war seine Absicht und ich glaube, er war erfolgreich. Darf ich den ersten Gedankengang zusammenfassen? Wir haben gefragt, wie ist Paulus mit diesem unglaublich hohen Erlebnis umgegangen? Er war im dritten Himmel. Er hat unaussprechliche Worte gehört. Das heißt, er war in der Gegenwart Gottes. Es hat vor ihm und nach ihm keiner so ein Erlebnis gehabt. Heute kannst du Bücher kaufen an manchen Büchertischen. Da behaupten Leute, sie seien im Himmel gewesen. Erstens glaube ich das nicht, dass sie im Himmel waren. Und wenn sie gewesen wären, dann sollten sie es so machen wie Paulus und den Mund halten und das nicht da an die große Glocke hängen. Aber ich glaube gar nicht, dass sie im Himmel waren. Was du glaubst, will ich dir nicht nehmen. Aber ich glaube das nicht. Jesus sagt, es ist niemand zum Himmel gegangen, als der vom Himmel gekommen ist, nämlich des Menschen Sohn in Johannes 3. Paulus ist mit diesem hohen Erlebnis sehr vorsichtig umgegangen, sehr keusch, sehr zurückhaltend, sehr geistlich. Und ich glaube, daraus können wir lernen. Ich sage nochmal, keiner von uns wird so ein hohes Erlebnis haben. Aber wenn man erlebt, wie jemand durch den eigenen Dienst zum Glauben kommt, wenn man andere großartige Dinge erlebt, auch damit muss man weise und keusch umgehen. Jetzt zweiter Gedankengang vom Umgang mit tiefen Erlebnissen. Und Paulus fährt fort und sagt, wisst ihr, ich könnte euch noch mehr erzählen, ich würde nicht übertreiben, ich würde nicht lügen, aber ich enthalte mich dessen. Ich verzichte darauf. Ich will nicht, dass jemand höher von mir denkt, als das, was er an mir sieht oder von mir hört. Das ist ein guter Grundsatz. Nicht die Geschichten, die wir da aufbauschen, sondern so, wie uns Menschen erleben, wie wir umgehen, wie wir einfach im Alltag sind, dann kriegen sie ein realistisches Bild von uns. Da brauchen wir nicht irgendwas Großes da präsentieren. Und er sagt, wisst ihr was? Ich bin sogar manchmal so geneigt, stolz zu werden, hochmütig, arrogant, mich aufzublasen, dass mir Gott sogar eine Last auflegen musste. Schau mir bitte nochmal Vers 7 an. Ich habe ihn hier gleich auch auf der Leinwand. Aber wir lesen ihn erst nochmal in unserer Bibel. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn oder Pfahl oder Stachel, je nach Übersetzung, irgendetwas ganz Unangenehmes für das Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Schaut mal, seit 2000 Jahren machen sich die Ausleger Gedanken, was könnte das wohl gewesen sein? Und die Christen, die ihre Bibel lesen, auch. Und wir alle haben uns auch schon Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, zu welcher Erkenntnis ihr gekommen seid. Ich will sie euch auch gar nicht nehmen. Seid und bleibt eurer Meinung gewiss. Aber ich zeige euch mal, so in den letzten 2000 Jahren, die römisch-katholische Kirche deutete diesen Pfahl als fleischliche Versuchung. Paulus war ein Mensch. Ich glaube nicht, dass der keine fleischlichen Versuchungen gehabt hat. Hatte er sicher. Aber ich denke nicht, dass das hier gemeint ist. Die Meinung Luthers war, es könnte sich um Widerstände und Verfolgungen gehandelt haben. Das kommt der Sache vielleicht schon ein bisschen näher. Trifft es aber auch nicht wirklich nach meiner Sicht. Calvin meinte, es könnten Versuchungen geistlicher Art gewesen sein, zum Beispiel Zweifel. Selbst darüber mag Paulus nicht erhaben gewesen sein. Könnt ihr euch an Johannes den Täufer erinnern? Der saß im Gefängnis und fragte plötzlich, bist du's, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Vorher hatte er ihn noch angekündigt. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Aber im Gefängnis gehen die Uhren anders, wenn man da ein paar Monate gesessen ist. Und so hatte er plötzlich Zweifel. Und Paulus war darüber auch nicht erhaben. Karl Bonhoeffer, tatsächlich ein Verwandter von Dietrich Bonhoeffer, dachte an endogene Depressionen, so eine von innen kommende Schwermut, an der Paulus gelitten haben könnte. Und weitere Vermutungen reichen von einem Augenleiden über rasende Kopfschmerzen, chronisches Malariafieber, epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau. Bitteschön, sucht's euch aus. Wie hat Robert Lemke immer gesagt? Nee, den lassen wir jetzt, ja, mit den Schweindeln. Auf jeden Fall, ihr seht, die Ausleger, also die haben manchmal ganz schön Fantasie, stelle ich fest. Da wäre ich nicht überall drauf gekommen, was die da so anbieten als Lösung. Und ich frage mich, warum fangen wir gleich an, hier irgendetwas hineinzudeuten in diesen Pfahl? Warum nehmen wir die Schrift nicht wörtlich? Ihr lieben Brüder und Schwestern, wir sollten doch die Schrift, das heilige Wort Gottes, wörtlich nehmen, nur wenn ein wörtliches Verständnis keinen Sinn macht, absolut klar keinen Sinn macht, dann dürfen wir vorsichtig auch eine geistliche Interpretation suchen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn unser Herr Jesus sagt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Habt ihr alle schon mal gemacht, oder? Wenn dir dein Arm Ärgernis schafft, hackt ihn ab. Ich sehe hier so viele Einarmige. Keiner macht das, weil wir alle wissen, das ist nicht wörtlich gemeint. Das ist ein Bild, so radikal sollen wir mit der Sünde umgehen. Aber ansonsten gibt es bis auf die Symbolsprache in der Offenbarung des Johannes im letzten Buch der Bibel nicht so viele Aussagen im Neuen Testament, die wir nicht wörtlich nehmen sollten, nach meiner Erkenntnis nicht. Das hier, wenn wir das wörtlich nehmen, schaut mal, was hier steht. Paulus beginnt den Satz darum, damit ich mich nicht überheben. Überheben heißt stolz werden, arrogant, aufgeblasen, wie die Korinther waren. Damit das nicht passiert, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Warum nehmen wir das nicht wörtlich, was hier steht? Und dann fügt er nochmal hinzu, damit ich mich nicht überhebe. Ich muss das erstmal erklären. Wenn die Griechen etwas unterstreichen wollten, wenn sie es betonen wollten, haben sie es an den Anfang eines Satzes gestellt. Ihr seht, was Paulus betonen will. Er war in Gefahr, sich zu überheben. Das war doch keine Kleinigkeit, in der Gegenwart Gottes gewesen zu sein, im Paradies, unaussprechliche Worte gehört zu haben. Damit muss man doch erstmal fertig werden als sterblicher Mensch. Und wenn die Griechen etwas doppelt unterstreichen wollten, haben sie es am Ende des Satzes noch einmal wiederholt. Seht ihr, was er macht? Ihm war das ganz wichtig, damit er sich ja nicht überhebt und unbrauchbar wird für den Dienst für Gott. Und was hat Gott getan? Gott hat ihm ein Dorn für das Fleisch gegeben. Oh, Entschuldigung, ich habe hier einen neuen Presenter, an den muss ich mich erst gewöhnen. Also, da haben wir es. Da wurde ein Engel für das Fleisch gegeben, ein Satansengel, dass er mich mit Fäusten schlage. Das würde bedeuten, wenn wir das wörtlich nehmen, dass immer wenn Paulus, wenn da etwas in ihm hochstieg, wenn ihm der Kamm schwoll, dann kriegte er aus der unsichtbaren Welt einen Schlag versetzt von einem Dämon. Und er wusste, ich muss klein bleiben. Er kriegte einer auf den Deckel. Salopp gesagt. Macht das nicht viel Sinn? Ich hoffe, keiner von euch kriegt bei so einer Interpretation ein theologisches Problem. Denn das stimmt durchaus mit der Bibel überein. Wir sind ja hier in einer alten Mühle und ich bin in Hessen aufgewachsen, im Schwalm-Eder-Kreis südlich von Kassel. Genauer gesagt an der Schwalm. In Bad Zwesten bei Bad Willungen, das ist mein Heimatort. Und an der Schwalm, an dem Fluss, waren drei Mühlen. Die waren alle drei im Betrieb, als ich ein Junge war. Und in der mittleren Mühle, in der Silbermühle, da war ein Freund von mir. Und mit einem anderen Freund bin ich da mit dem Fahrrad hingefahren und wir haben Cowboy und Indianer gespielt. Sowas hat man noch gemacht, als es noch kein Handy gab. Und Smartphone. Da haben die Jungs noch Cowboy und Indianer gespielt, ja. Und mein Freund hatte auch noch rote Streifen an seiner Hose. Und wir fahren da über den Mühlenhof. Und mitten auf dem Hof war eine Hundehütte und ein brutal scharfer Mühlenhund war da in der Hütte. Aber der döste da mittags, hat er Siesta gemacht und wir haben ihn vergessen, weil er in der Hütte war und sind zu dicht an seiner Hütte vorbeigefahren, plötzlich kam der da rausgeschossen, wie von der Tarantel gestochen, hat meinen Freund vom Fahrrad gerissen und ihm ein beträchtliches Stück Fleisch aus einer Stelle gerissen, auf der man normalerweise sitzt. Oh, das war ein Drama. Der musste genäht werden und Tetanusspritze und all die ganzen Geschichten. Wir Deppen. Wären wir 2-3 Meter weiter rechts gefahren, also ich bin ja verschont geblieben, aber einen Schreck habe ich trotzdem gekriegt, ne? Wären wir weiter rechts gefahren, wäre der auch ausgeschossen gekommen, aber der war doch an der Kette. Der war an der Kette. Der hätte nur bis zu einer bestimmten Grenze und da hätte er die Zähne gefletscht da wie der und gebellt. Und wir hätten ihm noch ein paar Grimassen machen können, wenn wir böse gewesen wären. Aber der hätte uns nichts zuleide tun können. Der war an der Kette. Und ihr Lieben, genau so zeigt uns die Bibel den Satan und seine Dämonen. Gott hat ihnen millimeterscharf die Grenze gezogen. Das sehen wir in keinem Buch der Bibel so gut wie im Buch Hiob. Da sehen wir es. Genau die Grenze gezogen, was er durfte mit Hiob und was nicht. Und deswegen, wenn Gott diesen Dämon erlaubt hat, dem Paulus mal ab und zu einen Schlag zu versetzen, für Paulus war das unangenehm, aber gleichzeitig zum Segen, weil es hat ihn klein gehalten und er musste sich nicht überheben. Das wäre viel schlimmer gewesen. Könnte doch eine Deutung sein, wenn wir das wörtlich nehmen, was hier geschrieben steht. Nun, ich weiß nicht, wie wir über Hochmut denken. Wahrscheinlich haben wir alle so eine unsichtbare Sündenskala im Kopf Und da, wenn ich Kinder frage, in der Kindergruppe, frage ich Kinder, könnt ihr mir mal aufzählen, was ist denn die schlimmste Sünde? Mord kommt dann. Ehebruch, sagen sogar die Kinder. Und dann Diebstahl. Und dann nennen sie noch ein paar Sachen. Aber Hochmut nennen weder die Kinder noch die Erwachsenen. Da müsste man auch bei den Erwachsenen lange fragen, bis sie irgendwann auf Hochmut kommen. Ja, da kommen vorher zig andere Sachen. Und bei Gott ist Hochmut oder geistlicher Stolz vielleicht ganz oben auf der Skala. Es war immerhin die erste Sünde in diesem Universum. Als der Lichtsengel, den Gott geschaffen hat, der unglaublich schön und begabt war, sich überhob und sein wollte wie Gott und dann gestürzt wurde von Gott und zum Satan wurde, zu Luzifer. Ja, und geistlicher Hochmut, das ist keine Kleinigkeit. Und ich möchte euch gerne zwei Beispiele erzählen, damit das nicht für uns so eine Worthülse bleibt. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt, ob ihr schon mal ein Bild von ihm gesehen habt, Albert Knapp. Und das war ein Zeitgenosse von Ludwig Hofacker, dem schwäbischen Erweckungsprediger, den Gott gebraucht hat, um die württembergische Kirche zu erwecken, wie vor ihm keiner und nach ihm keiner. Und seine Predigtbände werden heute noch in Russland gelesen und immer noch bekehren sich die Menschen durch Ludwig Hofacker. Und Albert Knapp war sein Freund und Studienkollege. Erst sind sie nach Tübingen an die Universität gekommen und waren beide unbekehrt, wollten aber Pfarrer werden und haben kräftig Bier und Wein zugesprochen. Und dann kamen sie beide zum Glauben, weil an dieser Universität, da hat Gott eine richtige Erweckung geschenkt. Da ist gute Theologie in die ganze Welt gegangen, im 18. Jahrhundert, in der Zeit des Biblizismus von Tübingen aus. Wisst ihr, was da heute in die Welt geht von Tübingen aus? Und im letzten Jahrhundert, die schärfste Bibelkritik, die man sich vorstellen kann, ist auch von Tübingen ausgegangen, leider. Aber hier, Albert Knapp, er wurde nicht Prediger, Erweckungsprediger, sondern Liederdichter. Ihr jungen Leute, es sind nicht so viele da, aber bitte sprecht nicht von Liedermachern. Ein schreckliches Wort. Lieder kann man doch nicht machen. So ein paar Reime zusammenklopfen, ja, das kriege ich vielleicht auch hin. Aber Lieder müssen einem doch geschenkt werden. Und ihm wurden Lieder geschenkt. Aber als seine ersten Lieder in eine Mappe gesammelt worden waren und in den württembergischen Kirchengemeinden gesungen wurden, da wurde er stolz. Das sag nicht ich. Achtet mal drauf, da schreibt er in sein Tagebuch diesen Satz. Und da wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Warst du auch schon mal alleine mit deinem Stolz? Ich schon. Weißt du, warum du alleine bist mit deinem Stolz? Weil die Bibel sagt, den Stolzen kennt Gott nur von ferne. Wenn unser Herz voll ist mit Stolz, da weicht Gott, da dämpfen wir den Heiligen Geist so. Da kann es sein, da kommt uns Gott Lichtjahre entfernt vor. Weil das beißt sich, die Gegenwart Gottes in unserem Leben und Stolz, das passt nicht zusammen. Das ist etwas Unvereinbares, nicht kompatibel. Und deswegen schreibt er, da wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Dann hat Albert Knapp eine Rückrufaktion gestartet. Er hat die ganzen Mappen zurückgefordert. Er hat gesagt, her damit, ich will nicht mehr, dass diese Lieder gesungen werden. Hat sie alle auf einen großen Haufen geworfen und angezündet. Seine eigenen Sachen darf man verbrennen. Bücherverbrennung von anderen, das haben wir schon mal gehabt, ne? In der Geschichte, das sollten wir lieber lassen. Aber er hat seine Sachen verbrannt. Er wollte nicht, dass diese Lieder gesungen waren. Sie waren alle mit der Sünde des Stolzes befleckt, so sagt er selbst. Und dann hat ihm Gott neue Lieder geschenkt. Und ihr Lieben, die stehen heute noch in unseren Gesangbüchern. Und ich glaube, ihr kennt auch welche von ihm. Ich zitiere euch mal eine Liedstrophe. Ein Lied, das wir oft beim Mahl des Herrn, beim Brotbrechen singen. Eines wünsche ich mir vor allem andern, eine Speise früh und spät. Selig lässt im Tränental sich wandern, wenn dies eine mit uns geht, unverrückt auf einen Mann zu schauen, der mit blutgem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Albert Knapp. Weitere Strophen erspare ich euch. Ja, aber ihr seht, solche Lieder wurden ihm dann geschenkt. Nachdem er Hochmut als Sünde aus seinem Leben geworfen hatte, Buße getan hatte darüber. Noch ein Beispiel, ein persönliches Erlebnis, aber eigentlich war es mehr das Erlebnis meiner Frau. Nämlich, meine Frau hat leider sehr schwere Geburten gehabt. Unser erstes Kind, wir haben gestern Abend drüber gesprochen, kam leider tot zur Welt, wir hatten noch einen Sohn gehabt. Unser Sohn, den wir haben, das war eine Notkaiserschnittgeburt. Unsere Tochter, eine Saugglockengeburt. Also wir haben das ganze Programm durch. Und danach musste meine Frau die Gebärmutter entfernt bekommen. Sie hatte Myome, diese Frauengeschichten. Die Frauen hier wissen, um was geht, muss ich nicht weiter ausführen. Mehrere Ärzte haben bestätigt, Frau Block, die Gebärmutter muss raus, sie verlieren zu viel Blut und so weiter. So, meine Frau ist eine sehr gründliche, müsst ihr wissen, sehr gründlich. Und dann hat sie gelesen, was da alles schiefgehen kann. Und glücklicherweise hatten wir einen Frauenarzt in der Gemeinde, in Mannheim war das damals, und der kannte noch seinen Professor von der Uni Heidelberg. Und er hat gesagt, verschaffe euch einen Termin bei dem, der operiert deine Frau. Natürlich waren wir froh, so eine Koryphäe, denkt man, ach, da ist sie in besten Händen. Na gut, meine Frau hatte gelesen, bei dieser Operation, wenn die Gebärmutter entfernt wird, da kann der Chirurg auch in die Blase reinschneiden, weil die an einer Stelle, glaube nur 2 Millimeter voneinander entfernt sind und dann muss er durchtrennen, ja. Und da hatte meine Frau das Wort Blasenschnitt nur ausgesprochen. Da hat der in dem Krankenzimmer am Tag vor der Operation ein Rad geschlagen, wie ein Pfau, und hat gesagt, Frau Block, ich habe schon 700 solcher Operationen durchgeführt. Noch nie habe ich jemanden in die Blase geschnitten. Ich stand im Bild gesprochen so da, mir war ganz unwohl. Ich denke, was wird das geben? 4 Tage später stand dieser Halbgott in Weiß, so klein mit Hut, wieder im Krankenzimmer. Was war denn passiert? Natürlich hatte er ihr in die Blase reingeschnitten. Konnte das anders sein? Da hat doch unser Gott vom Himmel runtergeschaut und hat gesagt, so mein lieber Freund, jetzt kriegst du mal eine Lektion, die du hoffentlich so schnell nicht vergessen wirst. Schade, dass ausgerechnet bei meiner Frau sein musste, ne? Hätte doch auch mal, nein, das ist das St. Florians-Prinzip. Auf jeden Fall, meine Frau, das ist gar nicht so tragisch gewesen. Sie musste nur etwa 2 Wochen länger im Krankenhaus bleiben. Unangenehm war es trotzdem für uns. Wir haben unsere Mutti vermisst zu Hause, ja. Aber das wächst sogar von alleine wieder zusammen. Hat unser Schöpfer so gemacht. Da muss sie nicht operiert werden. Jetzt sagst du, jetzt bringst du uns hier ein Bild von einem Liederdichter. Hier sind nicht so viele Liederdichter unter uns in Niederlungwitz. Und von einem Chirurgen, so viele Chirurgen haben wir auch nicht. Ja, wenn die stolz werden, das kann ja sein. Aber warum sollen denn wir stolz werden? Nun, ihr Lieben, ich will euch was sagen. Auf alles, was wir wissen, können wir stolz werden. Auf alles, was wir können, können wir stolz werden. Auf alles, was wir haben, besitzen, können wir stolz werden. Und so eine alte Oma, die gar nichts mehr hat, wo sie sich noch rühmen kann, die rühmt sich einfach ihrer vielen Krankheiten. Bäh, dann hat sie doch noch was gefunden, wo sie mit angeben kann. Verzeiht alle lieben älteren Schwestern. Ich habe nur eben Wilhelm Busch zitiert, ne? Ich verstecke mich mal hinter ihm, dann kann mir nichts passieren. Der hat das genauso gesagt. Also ihr seht, der Stolz, der sitzt uns doch im Nacken. Wir neigen doch alle dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das verstehen wir, dass Paulus diesen Pfahl gebraucht hat. Aber wie könnte der denn in unserem Leben aussehen? Da gibt es ganz verschiedene Gestalten dieses Pfahles. Ich habe Menschen kennengelernt, Ehepaare, die konnten keine Kinder bekommen. Wir, die wir Kinder haben, wir machen uns keine Vorstellung, was das bedeutet für ein kinderliebes Ehepaar, die gerne Familie werden möchten und es geht nicht. Wisst ihr, wie oft ich bei kinderlosen Ehepaaren wohne? Jetzt nicht, jetzt bin ich fürstlich untergebracht hier bei euch, ja. Aber warum wohne ich oft bei kinderlosen Ehepaaren? Ja, die arbeiten beide, die haben dann ein Haus und die Kinderzimmer sind leer. Da wohnen die reisenden Brüder. Und ich habe mir auch schon den Mund verbrannt, habe beim Abendessen gesagt, und, wie viele Kinder habt ihr? Und dann sagt meistens die Frau, oh, wir haben viele geistliche Kinder. Ach, und ich denke, was hast du gesagt? Du hast ihnen wehgetan. Verstehen wir? Wir, die wir Kinder haben, wir sind da manchmal so unsensibel. Das kann ein Schmerz sein, ein Dorn, Krankheit, Erschöpfungszustände. Wir hatten einen jungen Bruder in der Gemeinde in Mannheim. Verzeiht mir, wenn ich heute Abend noch ein bisschen in Mannheim, da bin ich schon 21 Jahre weg, aber da habe ich viel erlebt in der Zeit und einige der Beispiele kommen noch aus dieser Zeit. Und da hatten wir zum Beispiel einen wunderbaren Bruder, sehr begabt, war gerade dabei, seine Doktorarbeit in Betriebswirtschaft zu schreiben und dann kriegt er eine schwere Krankheit, Morbus Hodgkin. Und der war schon voll mit Metastasen. Da hat der sich noch zu Krankenbesuchen geschleppt. Da hat der noch kranke Geschwister besucht. Da waren andere, die mussten abends 150 Kilometer Rad fahren, um ihre überschüssige Kraft loszuwerden. Die kamen nicht auf die Idee, einen Krankenbesuch zu machen. Aber der schwerstkranke Norbert, der schleppte sich zu den Kranken. Und dann Einsamkeit, ältere Geschwister. Der Tag ist so lang, wenn niemand anruft, nie jemand zu Besuch kommt oder ganz selten. Und wenn jemand kommt, guckt er schon auf die Uhr. Oh, ich habe heute nur 10 Minuten Zeit. Wisst ihr, was das bedeuten kann? Einsamkeit, was das für ein Pfahl ist. Manche müssen unter Menschen leiden, sogar unter dem Ehepartner, den man mal aus Liebe geheiratet hat, unter den Kindern, die man in Liebe großgezogen hat und später machen sie einem das Leben schwer. Seht ihr, es gibt so viele Pfähle, so viel Stachel, ja, so viel Unangenehmes, was Gott aber unter Umständen auch in unserem Leben gebrauchen will, als gesegnete Last. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist. Ich habe auch sowas, ja, und ich weiß, das ist mir zum Segen gegeben, aber es ist nicht so einfach. Und da sind wir jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen, ihr Lieben, Paulus, wisst ihr, ich freue mich so, der hat zuerst genauso reagiert wie wir. Wenn etwas Unangenehmes in unser Leben kommt, was machen wir dann? Wegbeten. Das wollen wir einfach wegbeten. Das wollen wir auf den Mond schießen, ja? Da sagen wir, Herr, was machst du denn mit mir? Das kann ich doch gar nicht gebrauchen. Diese Krankheit oder diese Sache da, das kann ich doch gar nicht brauchen. Nimm das weg. So sind wir. Wer von uns hat noch nicht gebetet, dass Gott Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen wegnehmen möchte? Haben wir doch alle schon, oder? Und das ist gar nicht verboten. Das dürfen wir ja. Ist ja gar keine Frage. Wir dürfen damit zum Herrn kommen. Nur sollten wir vielleicht auch ein bisschen darauf achten, wer so in unserer Umgebung ist. Denn ich habe Folgendes erlebt. Wir haben Gebetsabend und wollen miteinander beten als Gemeinde. Und dann kommt eine Schwester etwas später rein und grüßt von ihrem Mann und sagt, er könne nicht mitkommen, die Gemeinde möge für ihn beten, er habe Halsschmerzen. Und ich dachte so bei mir, ich bin ehrlich, ich dachte bei mir, Schwester, ob das so hier das richtige Anliegen ist, denn in der Runde saß der schwerstkranke Norbert, der von oben bis unten voll war mit Metastasen. So, und jetzt haltet euch fest. Dann kam die Gebetsgemeinschaft und dann betete der schwerstkranke Norbert für den Bruder mit den Halsschmerzen. Ich habe gedacht, ist das die real existierende Gemeinde Jesu Christi? Aber es spricht nur für Norbert, wie geistlich er war. Ja, es spricht nur für ihn, weil er aufrichtig für den Bruder gebetet hat. Und hoffentlich hat der Herr das Gebet erhört. Aber bitte, ich hoffe, das hat jeder von euch in den richtigen Hals gekriegt. Ich sage noch einmal, wir dürfen für alles beten. Wir lehren das auch unsere Kinder. Ich lehre das jetzt schon meine Enkelkinder, dass wir für alles beten dürfen, natürlich. Aber wenn wir in der Gebetsstunde der Gemeinde sind, dann müssen wir auch ein bisschen überlegen, welche Anliegen wir da bringen. Nur das wollte ich sagen. Aber jetzt zurück zu Paulus. Ich freue mich über seine Aufrichtigkeit. Er sagt hier, er hat dreimal zum Herrn gefleht. Da steht ein ganz starker Ausdruck im Griechischen. Er hat nicht irgendwie gesäuselt, sondern er hat zu Gott geschrien. Er hat vielleicht auf dem Boden gelegen, mit den Fäusten auf die Erde getrommelt und gesagt, Herr, nimm diesen Pfahl weg. Er konnte es nicht verstehen in dem Moment und dachte, das muss weg aus seinem Leben, das muss weggebetet werden. Und ich finde mich da wieder in ihm, aber mir gefällt, dass er so aufrichtig war. Denn ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich schon früher da resigniert und hätte das irgendwie hingenommen, hätte meinen Nacken gesenkt und hätte gesagt, ja Herr, danke, hast du nicht noch so einen Pfahl? Ja? Also es gibt so einen ungesunden Zug im Pietismus. Nicht, dass ihr meintet, ich wollte euer Nest beschmutzen. Ich komme aus dem Pietismus. Mein Großvater hat eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet, 1909. Und in meinem Elternhaus war Gemeinschaftsstunde und EC-Jugendbund. Also, ich war Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Süddeutschland. Ich komme aus demselben Hintergrund wie ihr. Aber im Pietismus ist ein ungesunder Zug, dass manchmal schon so ein... Alle gehen schon mit gebeugtem Nacken, ja, und sagen, ja, Herr, leg nur auf, ich will tragen. Wir kommen gar nicht auf die Idee, so zu beten wie Paulus und zu sagen, Herr, nimm das weg, du kannst das doch wegnehmen. Ich bitte, nimm das weg. Und Luther, der war zwar nicht aus dem Pietismus, ja, aber der war auch sehr, sehr aufrichtig in seinen Gebeten, als sein engster Mitarbeiter, Melanchthon, aus Bretten bei Karlsruhe. Als der einmal schwer krank war, hat Luther folgendermaßen gebetet. Jetzt müsst ihr euch erstmal anschnallen, bitte. Bitte anschnallen. Hat er so gebetet. Herr Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiß ich dir den ganzen Kram vor die Füße, dann kannst du selbst ein Luther sein. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, so zu beten. Aber ich verrate euch etwas. Das war in Ehrfurcht gebetet und Gott hat dieses Gebet erhört. Melanchthon wurde wieder gesund und hat Luther um 14 Jahre überlebt. Also ihr seht, ne, urwüchsig. Wisst ihr, manche Gebete von uns, auch von mir, sind doch reine Routinegebete. Da schleicht sich Routine ein in unser, wir beten nur, damit gebetet ist und wir haben gar kein Anliegen. Wir erwarten gar nicht wirklich etwas vom Herrn. Kennt ihr das nicht? Und ich bin traurig, wenn ich das bei mir feststelle und wünschte mir so ein bisschen mehr von der Kühnheit des Glaubens, mit der Paulus da gebetet hat oder Luther oder andere Beter. Und ich muss euch ehrlich sagen, meine Frau, die hier gestern Abend zu sehen war, nur auf dem Bild, ja, da staune ich manchmal, die betet mit einer Glaubenskühnheit. Wenn bei uns jemand krank ist in der Gemeinde, richtig schwer krank, meine Frau ist die Erste, die Sondergebetstreffen organisiert und die Schwestern zusammentrommelt, ja, die gibt keinen auf und da wird gebetet. Bin ich sehr dankbar für. Also sie hat das mehr, ich komme mehr so aus dieser Haltung. Eher, ich neige dazu, Dinge resignativ hinzunehmen, anstatt auch zu sagen, Herr, du musst das nicht wegnehmen, aber du kannst es wegnehmen, weil du Gott bist, du kannst es wegnehmen, aber du musst nicht. Das wünschte ich mir. Und da sind wir jetzt bei diesem Punkt angekommen. Ich muss alles gut absichern nach allen Seiten. Ihr Lieben, ich habe eben gesagt, ich wünschte mir mehr Glaubensmut und Kühnheit, dass wir auch Dinge vom Herrn erwarten, dass wir meinetwegen auch wieder um Erweckung beten. Erweckung heißt ja, dass das Volk Gottes neu erweckt wird, dass wir unsere heimlichen Sünden lassen und dass wir wieder vorwärts gehen im Glauben, auch wenn wir weit fortgeschritten sind in der Endzeit, das glaube ich auch. Aber Gott kann doch trotzdem noch lokal, regional Aufbrüche schenken, auch hier in Sachsen, ja, oder bei uns in Hessen oder wo immer. Aber wir können immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ich neige eher dazu, auf der Seite zu kippen und Dinge resignativ hinzunehmen. Es gibt aber auch Leute, die kippen auf der anderen Seite und sagen, das kann gar nicht sein. Und jetzt beten wir so lange, bis hier die Bude wackelt, ja, oder so. Und da muss ich euch jetzt ein Beispiel erzählen. Ich gebe zu, das ist ein bisschen strange, also ein bisschen seltsam, ja, fremd, wortwörtlich übersetzt. Auf jeden Fall ist das schon eine Weile her. Da war eine Gruppe von Christen in Süddeutschland, die lebten zusammen auf so einem Gut, so eine Kommunität. Die hatten eine Lebensgemeinschaft und weil sie ja auch irgend von was leben mussten, haben sie Ackerbau und Viehzucht betrieben, in dem Fall Schweinezucht. Die hatten große Schweinezucht, um davon zu leben. Und da brauchten sie einen größeren Schweinestall und da fehlten 10.000 D-Mark. Es war noch die Zeit, als es D-Mark und Ostmark gab. Ja, auf jeden Fall D-Mark. Und dann hatte einer von ihnen eine Schnapsidee. Also anders kann ich das nicht bezeichnen. Der sagte, kommt, wir versammeln uns in diesem Raum und dann essen wir nicht und trinken nicht und beten so lange, bis wir die 10.000 D-Mark haben. Klingt sehr geistlich. Wartet mal ab bis zum Ende. Dann haben sie sich versammelt und dann ging's los. Dann sind sie um den Altar gelaufen wie die Baalspriester bei Elia, ja, und haben gebetet, Herr, gib uns die 10.000 Mark. Und der Nächste betete, danke Herr, du hast sie uns schon gegeben, wir nehmen sie im Glauben und so weiter. Ja, Wort des Glaubensbewegung, wer das schon mal gehört hat. Und es kam, wie es kommen musste. Es gab noch keine Handys, aber in dem Raum war ein Telefon. Plötzlich klingelt das Telefon, ein Mann ist dran und sagt, hören Sie, ich kenne Sie gar nicht, aber ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen 5.000 D-Mark geben. Boah, Jubel brach aus. Dann haben die den Turbo reingeschaltet und haben bis zum späten Nachmittag weitergebetet, denn es fehlten ja noch 5.000. Und es kam, wie es kommen musste. Das Telefon klingelte ein zweites Mal. Ein anderer Mann war dran und sagte, ich kann mir nicht erklären. Ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen 5.000 Mark geben. Bis Mitternacht sind sie noch an der Decke geschwebt und haben Lobpreis praktiziert. Das könnt ihr euch vorstellen, ja, nach den Erfahrungen. Aber ein Jahr später war von dieser Kommunität, es gibt Lieder von denen in unseren Liederbüchern, nichts mehr übrig. Da hat der Teufel so furchtbar reingeschlagen, dass ich hier nicht öffentlich erzählen kann, was da passiert ist. Ich weiß es, von dem Bruder, ein alter Bruder, wurde hingerufen und sollte den Scherbenhaufen da aufkehren. Ein ganz erfahrener Mann. Ich habe den Namen schon mal erwähnt gestern Abend. Walter Klach, der das Bengelhaus in Tübingen gegründet und aufgebaut hat. Dekan Walter Klach, mein Lehrer, der hat mir das erzählt. Er wurde dahin gerufen und hat gefragt, ja, was ist denn hier passiert? Und die erzählten dies und das und er konnte sich gar keinen Reim machen. Und dann kam die Geschichte mit dem Schweinestall. Und der Walter Klach wurde hellhörig und sagte, was habt ihr gemacht? Ihr habt ja Gott gezwungen mit euren Gebeten. Ihr habt ihn ja wie einen Oberkellner behandelt und so mit dem Finger geschnalzt. Und dann musste Gott 10.000 Mark auf ein Silbertablett servieren. Gott ist doch Gott. Wir können ihn doch nicht so vor unseren Karren spannen. Und ihr lieben Geschwister, könnt ihr das noch aufnehmen? Das ist wichtig. Wenn wir Gott die Ehre rauben, wenn wir Gott nicht Gott sein lassen, dann kann es sein, Gott sagt, ja, du kriegst das, ich gebe dir das, aber nicht zu deinem Segen. Und so war es bei denen. Die haben die 10.000 Mark gekriegt, aber das war nicht zu ihrem Segen. Ihr sagt, wo steht das in der Bibel? Du kannst doch nicht hier sowas in den Raum stellen. Na gut, gestern Abend haben wir gelesen, wie Israel unbedingt Könige haben wollte. Haben wir gestern Abend gelesen. Und Gott hat ihnen sogar das Königsgesetz gegeben. Gott wollte doch ihr König sein, habe ich gesagt. Und dann kriegen sie Könige. 40 Könige hat Israel gehabt. Lest es nach in den Königebüchern. 35 Mal heißt es, und er tat, was dem Herrn missfiel. Das war kein Segen, das Königtum. Das fing an bei David und Salomo in der Blüte und endete in der babylonischen Gefangenschaft. Das war überhaupt kein Segen. Oder noch ein Beispiel, damit jeder überzeugt ist. Israel in der Wüste, noch eine Zeit vorher, wollten sie endlich Fleisch haben. Jeden Tag Manna. Stell dir vor, du musst den ganzen Tag nur Honigbrot essen oder morgens, Mittag, abends Lebkuchen, meinetwegen, ja. Irgendwann steht er dir bis da oben hin. Die wollten mal wieder richtig was Herzhaftes essen. Und dann haben sie Gott so lange in den Ohren gelegen, bis er ihnen Fleisch gegeben hat. Aber lest Psalm 78. Da heißt es, das Fleisch war noch in ihrem Munde. Da kam der Zorn Gottes über sie. Das soll heißen, dass wir bald aufhören. Aber wir hören bald auf, ja. 5 Minuten müsst ihr noch durchhalten. Und das haben wir doch auch mit unseren Kindern gemacht. Als sie klein waren, da waren wir im Besuch irgendwo in eine kurvenreiche Strecke, haben da gut Mittag gegessen und Nachtisch und dann auf dem Heimweg wollten die Kinder noch ein Eis. Dann sage ich zu ihnen, wenn ihr jetzt Eis esst und wir fahren nachher die vielen Kurven, dann werdet ihr euch das Ganze wieder durch den Kopf gehen lassen. Aber die Kinder, die wollen unbedingt ein Eis, ja? Und dann quengeln sie so lange, was macht man irgendwann? Dann sagt man, gut, du kriegst dein Eis und dann genießen sie ihr Eis und dann kommen später die Kurven und weiter muss ich nicht reden. Ihr könnt euch das alles vorstellen. Man lässt sie das dann mal erfahren bei solchen harmlosen Sachen. Wir dürfen Gott mit unseren Gebeten nicht zwingen. Er ist Gott und wir sollten beten, wie ich eben schon angedeutet habe, Herr, du kannst, aber du musst nicht. Und wenn du es tust, bin ich es gar nicht wert. So, in der Haltung sollten wir beten. Und wenn ihr jetzt sagt, du hast eben von der Seite vom Pferd fallen erwähnt, auf der anderen Seite vom Pferd fallen, also das eine resignativ hinnehmen, das andere dagegen rebellieren und so lange Gott zwingen, wo ist der Weg in der Mitte? Den zeigt uns die Schrift bei unserem Herrn Jesus. Das müsst ihr noch aufnehmen. Er betet in Gethsemane, mein Vater, ist möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann betet er einige Zeit später nicht dasselbe Gebet. Er betet, Vater, ist nicht möglich. Da sagt er, ist möglich, ist nicht möglich. Dann geschehe dein Wille. Gibt es keinen anderen Weg, als die Menschen in Sachsen zu erlösen, dann gehe ich an dieses schreckliche Kreuz. Und es gab keinen anderen Weg. So, diese beiden Stellen, seht ihr, die stehen im Matthäusevangelium. Und wisst ihr, was wir vergessen? Das geht noch einen Schritt weiter. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, wie dann die Soldaten kommen, um Jesus gefangen nehmen wollen. Und Petrus will es verhindern, zieht das Schwert, haut einem ein ganzes Ohr ab. Und Jesus sagt zu Petrus diese Worte, stecke dein Schwert in die Scheide, sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Seht ihr, Jesus hat den Kelch nicht resignativ hingenommen. Kismet, Schicksal, kann man nichts machen. Ist so. Er hat auch nicht dagegen rebelliert und Gott zu einem anderen Weg gezwungen. Er hat den Kelch aktiv aus der Hand des Vaters angenommen, nicht resignativ hingenommen. Das ist ein großer Unterschied. Bewusst aus Gottes Hand angenommen. Wir lebten in Mannheim. Da war ein Bruder in unserer Gemeinde, der freute sich tierisch auf den Ruhestand. Der freute sich, der wollte das Haus umbauen und hatte große Pläne. Und kaum war er im Ruhestand, da kam diese schlimme Krankheit und er kriegte Krebs. Und ihr Lieben, ich habe vorher und nachher noch nie einen Menschen so gegen eine Krankheit ankämpfen sehen wie diesen Bruder. Und er konnte das nicht annehmen. Er hat gesagt, ich, Krebs, das kann ja überhaupt nicht sein. Ja, und ist da volle Kanne in Kontrahaltung gegangen. Und irgendwann sprach mich seine Frau an und sagte, Wilfried, mein Mann braucht Hilfe. Ich sehe, das geht nicht gut. Der hat sich da versteift. Der braucht Hilfe. Kannst du kommen und ihn besuchen? Ich sage, ja, ist aber weit, 50 Kilometer ein Weg. Bitte mach das. Und ich bin gekommen, zweimal in der Woche. Dienstag und Donnerstag bin ich von Mannheim hoch in den Odenwald gefahren, um den Bruder zu besuchen. Als ich zuerst kam, hat er sich immer noch hochgestemmt. Ich sag, bleib doch sitzen, bleib sitzen. Nein, er musste stehen. Dann konnte er mich nicht mehr stehend begrüßen. Dann lag er im Bett. Aber er lag so im Bett. So, wie ich hier zeige, hatte die Fäuste geballt und gegen die Krankheit gekämpft. Und dann lese ich in meiner Bibel diese Stellen und komme irgendwie auf Johannes 18. Und auf einmal geht mir auf, Mensch, ich muss ihm diese Stellen lesen. Und ich fahre dienstags wieder hoch in den Odenwald und lese dem Bruder diese Verse vor. Hab nicht viel dazu gesagt. Hab nur das Wort Gottes gelesen und ich sah, wie es in ihm schaffte. Ja, ich konnte es richtig sehen und hab gebetet mit ihm und bin wieder nach Hause gefahren. Am Donnerstag komme ich wieder hoch, da empfängt mich seine Frau schon unten auf dem Hof, läuft mir entgegen und sagt, Wilfried, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe einen anderen Mann, hat sie wörtlich gesagt. Ich habe einen anderen Mann und ich komme in das Krankenzimmer und finde einen Bruder, der sich in die Führung Gottes ergeben hatte. Aktiv. 6 Wochen später habe ich ihn beerdigt. Ihr Lieben, das geht nicht immer so aus wie in diesem Fall. Gott kann auch von Krebs heilen. Dafür gibt es Beispiele. Aber ich weiß, auch hier sind Geschwister, die haben erlebt, wie Gott eben nicht geheilt hat und wie manchmal auch Menschen an solchen schweren Krankheiten sterben. Und ich wünschte, uns würde das geschenkt in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Keiner von uns hat das heute Abend hier in der Hosentasche, ja, sondern wir wollen mit ihm leben, wir wollen in Höhen mit ihm gehen, dann wird er uns bewahren, dass es nicht oben rausschießt und wir wollen auch durch Tiefen mit ihm gehen und ihn selber zum Vorbild nehmen, wie er das gemacht hat. Das wird uns bewahren, auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen. Nun bin ich euch noch eine letzte Antwort schuldig und dann schließen wir. Wir müssen noch kurz klären, wie kam es bei Paulus dahin, dass er den Pfahl, Dorn oder Stachel doch annehmen konnte. Schaut, wir haben in Vers 9 gelesen, ihr habt es ja sicher noch vor euch aufgeschlagen, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Und diese Worte, die springen uns in die Augen. Die sind sogar in vielen Bibeln fett gedruckt. Oder Luther übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber Elberfelder sagt, meine Gnade genügt dir. Das kommt dem Grundtext näher. Und worüber lesen wir hinweg? Über die eigentliche Antwort lesen wir hinweg. Und die steht hier. Schaut mal, was ich hier hervorgehoben habe. Er hat zu mir gesagt, Menschen, er ist der Herr Jesus, Menschen haben nicht immer die Antworten auf die seelsorgerlichen Fragen unseres Lebens. Ich sage euch etwas, die besten Seelsorger haben nicht immer die Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Aber wenn er mir Antwort gibt, wenn er mir Friede gibt, wenn er zu mir sagt, meine Gnade genügt dir, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. Und ich habe festgestellt in meinem eigenen Leben und auch beobachtet bei anderen, dass wir nicht immer diese Fragen, die offenen Fragen in unserem Leben direkt beantwortet kriegen. Wir wissen nicht, warum unser erstes Kind damals am Ende der Schwangerschaft starb und meine Frau es tot zur Welt bringen musste. Wir wissen nicht, warum das war, aber wir brauchen es auch gar nicht wissen, weil Gott hat uns Friede darüber gegeben. Und wenn Gott Friede gibt, dann damit kann man leben. Dann sage ich, ich warte es ab. Ich werde es vielleicht in der Ewigkeit erfahren, wenn es mich dann noch interessiert. Aber jetzt kann ich gut damit leben, weil Gott mir Friede gegeben hat, obwohl ich die Antwort nicht habe. Aber Friede ist mir wichtiger als eine direkte Antwort. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt. Und damit wollen wir schließen mit diesen wunderbaren Worten des Paulus. Die Gnade genügt für jede Situation unseres Lebens, auch solche, die wir noch vor uns haben, die wir noch gar nicht kennen. Aber was es immer sein mag, die Gnade genügt. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Treuer Gott und Vater, und dafür wollen wir dir heute Abend von ganzem Herzen danken, dass deine Gnade genügt für jede Situation unseres Lebens, selbst für schlimme Schmerzen und für Christenverfolgung und für Verluste aller Art. Herr, wir wünschen uns das nicht, aber einige von uns haben das schon durchlebt, durchlitten. Ach, bitte gib du ihnen Antwort, gib du ihnen diesen Frieden, dass sie sich nicht quälen müssen, dass sie nicht hadern, dass sie nicht anfangen zu zweifeln an deiner Vaterliebe und Vatergüte. Darum möchte ich dich von ganzem Herzen bitten. Herr, lass uns in hohen Erlebnissen nicht stolz werden und in tiefen nicht verzagen oder verzweifeln, und lass uns unser Vertrauen in dich niemals wegwerfen. Darum bitten wir dich von Herzen im Namen unseres Heilandes, Jesus Christus. Amen.